Niemand hat uns beigebracht, wie das geht, eine Beziehung zu führen. Mit jemandem zusammen zu sein, zusammen zu leben, zusammen zu streiten, sich richtig zu streiten, sich zu vertragen und sich richtig zu lieben. Und geht das überhaupt, sich richtig lieben? In diesem Podcast soll es um eure Fragen zum Thema Beziehung gehen. Ob enge, offene, klassische, freie, nahe, ferne oder verbotene Beziehungen. Ob Liebesbeziehungen, Freundschaften oder familiäre Konzepte. Alle Fragen sind erlaubt. Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuber. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat-Podcast von Mit Vergnügen. Hallo Ursula, schön, dass wir uns wieder hören.
Hallo Maxi, hallo nach Berlin.
Wie geht's dir? Wie ist gerade die Lage?
Wie geht's dir? Wollte ich dich auch fragen. Siehst du, wenn man sich so länger nicht gesehen hat, ein bisschen, ja, so lang war es jetzt nicht, aber dann, wenn wir in den heutigen Zeiten, ist ja das eigentlich eine Frage, die viel mehr Bedeutung hat. Also früher hat man auch gesagt, wie geht's dir? Mhm. Aber heute habe ich das Gefühl, die Leute meinen es wirklich ernst. Also ja, die wollen wirklich wissen, wie es einem geht. Also, und meistens kommt ja auch noch die Frage danach, bist du gesund? Das finde ich eigentlich ganz schön. Es ist so eine, ja, so eine Besorgnis schwingt da manchmal mit.
Das stimmt. Das ist jetzt wirklich, es hat an Bedeutung gewonnen, das wie geht's, und gleichzeitig auch die Umarmung, die ja meistens fehlt, hat, finde ich, auch total an Bedeutung gewonnen. Aber ich hoffe, ja, dir geht's ja gut.
Ja, mir geht's gut. Und ich hoffe dir auch.
Ja, bei mir ist auch alles gut. Also das Jahr neigt sich dem Ende hin und ja, ich glaube, es ist auch ganz gut.
Dieses seltsame Jahr, ja. Irgendwer hat mal zu mir vor kurzem gesagt, das wäre sowas wie ein gebrauchtes Jahr gewesen. Also irgendwie war es nichts, also war was ganz Besonderes, aber es war irgendwie ungut. Also so ein gebrauchtes Jahr könnte jetzt endlich mal zu Ende gehen, hat er gemeint. Mhm. Und das fand ich einen ganz lustigen Begriff.
Ich finde auch so nichts Halbes, nichts Ganzes. Mhm. Also es ist irgendwie an einem vorbeigerauscht. Aber was natürlich schön ist, wir haben uns kennengelernt dieses Jahr.
Das ist gut. Das ist überhaupt eine gute Idee. Wir könnten ja wirklich mal alle überlegen, bei all dem Negativen, was war denn positiv? Ja. Weil das vergisst man oft dabei, ne? Dass man immer nur auf das guckt, was gerade belastend und negativ ist. Und man könnte wirklich überlegen. Und das stimmt, ja. Also, dass ich mit dir diesen Podcast machen kann, ist echt eine Freude. Ich freue mich jedes Mal drauf.
Ja, das ist doch schön. Und
über die Fragen freue ich mich auch.
Das wollte ich gerade sagen. Ich freue mich auch, dass wir zahlreiche Fragen schon geschickt bekommen. Ich würde auch sagen, wir starten jetzt gleich mal mit der neuen Frage. Wir haben wie immer den Namen verändert und anonymisiert. Und heute geht es um ein, ja, wie ich finde, heikles Thema. Ich würde aber sagen, ich lese dir die Frage einfach direkt mal vor, um alle Infos zu bekommen von unserer Fragestellerin. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen.
Der Supporter der heutigen Folge ist Jungglück. Falls ihr immer noch auf der Suche nach der perfekten Pflege für eure Haut seid, die on top nicht nur natürlich ist, sondern auch nachhaltig, dann solltet ihr Jungglück kennen. Denn Jungglück bietet euch eine hochwertige und natürliche Pflege, die für jeden Hauttyp geeignet ist. Als klimaneutrales Unternehmen verfolgt Jungglück einen ganzheitlichen Ansatz aus reinen pflanzlichen Produkten und einem nachhaltigen Verpackungs- und Gesamtkonzept. Ihre Produkte bestehen ausschließlich aus natürlichen, veganen und umweltverträglichen Inhaltsstoffen, sofern möglich sogar mit einer Biozertifizierung. Jungglück achtet sehr darauf, woher die Bestandteile kommen und wie sie verarbeitet werden. Außerdem sprechen sie ehrlich über ihre Inhaltsstoffe, die Wirkungsweise und auch ihre Funktion. Duft, Füll oder Farbstoffe, aber auch Plastikverpackungen haben bei Jungglück überhaupt keine Chance. Deswegen werden sämtliche Produkte auch in Glasbehälter abgefüllt, wo dann auch alle Informationen zum Produkt drauf zu finden sind. Gründer und Geschäftsführer Benedikt möchte mit dem Unternehmen zu einem langfristigen Umdenken auf dem Kosmetikmarkt anregen. Er möchte jetzt etwas bewegen, und zwar ohne Kompromisse. Auf jungglück.de, geschrieben wird das mit nur einem G und UE, gibt es für euch mit dem Code VERGNÜGEN15, auch mit UE, bei eurer nächsten Bestellung 15% Rabatt, und zwar bis zum 24. Dezember 2020. Also viel Spaß beim Shoppen und vielen Dank für den Support an Jungglück.
Also Ursula, wir haben eine Frage von Eva bekommen.
Und die Frage hat Eva an beziehungsrat@mitvergnuegen.com geschickt. Und Eva hat uns geschrieben: Hallo, ich weiß gar nicht so recht, wie ich anfangen soll, meine Frage zu stellen. Zuerst zu meiner Beziehung. Ich bin seit 4 Jahren mit meinem Mann verheiratet und wir sind schon seit 9 Jahren zusammen. Ziemlich am Anfang unserer Beziehung habe ich gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Er war sehr am Erscheinungsbild anderer Frauen interessiert. Er schaute vielen anderen Frauen hinterher, aber nicht so plump, wie man sich das jetzt denkt, sondern eher so, dass es niemand bemerken sollte. Ich dachte mir lange Zeit, okay, ist halt so, er schaut halt auch auf andere. Ist ja eigentlich nichts Schlimmes, man darf ja gucken. Nach und nach bemerkte ich es immer öfter und war mir nicht sicher, ob es wirklich normal war. Vor allem wurden Oberweite und Po beäugt. Irgendwann fühlte ich mich für ihn dann nicht mehr attraktiv genug und sprach ihn darauf an. Er sagte, er wüsste das selbst und hört damit auf. Das hat er wirklich versucht, aber er hat es nicht geschafft. Ich beobachtete viel und merkte, dass es ihm sichtlich schwer fiel, es zu unterlassen. Irgendwann durchstöberte ich seinen Computer. Ich weiß, das sollte man nicht machen, aber Gespräche halfen uns nicht weiter und ich hatte das Gefühl, da ist noch mehr. Auf dem Computer fand ich Bilder von Frauen. Nicht nur irgendwelche aus dem Internet, sondern Fotos von Frauen aus unserem Freundeskreis, die er mit dem Handy gemacht hat. Mit Augenmerk auf die schon erwähnten Stellen. Ich war total schockiert und wütend. Ich habe ihn darauf angesprochen und er sagte wieder, er weiß nicht, warum er das macht. Er möchte es gar nicht. Hierzu muss erwähnt werden, dass er vor mir keine feste Beziehung oder Sexualität erlebt hat. Er hat damit auch in seiner Jugend schwer zu kämpfen gehabt. Er hat versprochen, alles zu löschen und es nicht mehr zu machen. Doch vor kurzem habe ich wieder Bilder auf seinem Handy entdeckt. Ich kann damit nicht umgehen. Es ist für mich nicht verständlich, warum er es immer noch macht. Unsere Beziehung leidet sehr. Ich kann und möchte nicht mehr darüber reden, weil ich ihm nicht helfen kann und einfach sehr gekränkt bin. Ich fühle mich hilflos und in Therapie geht er auch nicht, obwohl er es eigentlich vorhatte. Ich vermute, es ist ihm sehr peinlich, darüber zu sprechen und daher kümmert er sich auch nicht um einen Therapieplatz. Ist das etwas, was aufgearbeitet werden sollte oder ist das in Anführungszeichen normal? Darf man das überhaupt oder ist es sogar strafbar? Ich bin überfordert mit diesem Thema und würde gerne verstehen, was das soll. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Vor allem wüsste ich gerne, an welche Art Therapeuten er sich wenden muss, falls nötig. Viele Grüße, Eva. Ja, Ursula, ja, erstmal eine okay, ganze Maxi. Menge.
Das ist, ja, das ist aber auch gut, dass Eva so ausführlich das Problem geschildert hat, weil sonst bestünde die Gefahr, dass man es vielleicht zu oberflächlich betrachtet oder auch nicht wirklich versucht, wirklich verstehen kann. Also mir ist klar, dass Eva das nicht einordnen kann und dass sie es auch überfordert ist mit diesem Thema. Und ich finde, also erstmal möchte ich am Anfang sagen, also Respekt, wie sie bis jetzt damit umgeht. Also sie sind ja schon eine Weile zusammen und sie sind verheiratet und sie hat ihm ihr Vertrauen geschenkt und er hat es doch immer wieder, ja, das Vertrauen erschüttert. Und trotzdem kümmert sie sich noch so darum und um die Beziehung und trotzdem hält sie ja an ihm fest und sie möchte ihm helfen. Also das höre ich da so raus, aus diesem natürlich der Beziehung helfen und sich selbst auch, aber sie will ihm helfen und das finde ich schon sehr beeindruckend. Also das berührt mich sogar sehr, dass sie so ja irgendwie kämpft. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie damit überfordert ist, denn wie soll sie das einordnen? Und das ist auch gar nicht so einfach. Wie soll ich sagen, die Lust am heimlichen Gucken, die haben wir ja alle irgendwie. Also wir alle sind neugierig, wenn man zum Beispiel, ja, im Dunkeln irgendwie durch die Nachbarschaft wandert und man kann durch die Fenster der Nachbarn reinschauen, da möchte ich den kennen, der da wegschaut und nicht reinschaut. Also man möchte schon irgendwie wissen, wie leben andere, wie machen es andere. Man guckt ja auch so Sachen wie im Fernsehen, manchmal so Reality-TV, dann sagt man, oh, wie andere so leben und was die so denken und irgendwie sind wir ja neugierig. Die schlimmste Ausprägung sind natürlich die Gaffer, die dann bei Unfällen stehen bleiben, die Hilfskräfte behindern. Das ist so eine ganz extreme Ausprägung von Neugierde. Aber wie gesagt, also Neugierde oder die Lust am heimlichen Schauen, die Die haben wir alle und die haben vor allem auch junge Menschen. Also die haben dann auch eher die Lust am heimlichen Schauen, wenn es um Sexualität geht, also um, oder um sexuelle Dinge geht. Da will man ja wissen, wie schauen Frauen aus, also wenn man so heranwachsend ist, vor der Pubertät noch, wie schauen Männer aus, wie schauen Frauen in Unterwäsche aus. Also ich glaube, dass auch da wohl jeder aus seiner frühen Jahren, also Situationen kennt, wo er neugierig geguckt hat. Also soweit so normal. Was jetzt Eva schildert, ist eine Form des Voyeurismus. Also das ist an sich auch noch nicht eine Geschichte, die krankhaft ist oder Sorge machen muss, wenn sie in Grenzen bleibt und wenn sie andere Menschen nicht wirklich behindert oder ihr Persönlichkeitsrecht verletzt. Aber in dem Moment, wo Evas Mann Fotos macht, verletzt er natürlich das Persönlichkeitsrecht von anderen. Also wenn er die Freundinnen im Umfeld heimlich fotografiert. Und die Handys, ja, die geben ja eine gute Gelegenheit dazu, das zu tun. Es nimmt übrigens zu. Also viel mehr Menschen tun das inzwischen. Einfach, weil es so einfach ist. Also mit dem Smartphone irgendwelche Fotos zu machen. Und ich denke, dass Evas Mann eben da ja eine Neigung dazu hat, zum Voyeurismus. Und wahrscheinlich hat er die schon sehr lange. Und sie sagt ja auch, also sie hatte schon von Anfang an gemerkt, also sie kennt sich 9 Jahre, dass irgendwas nicht stimmt. Leider schreibt sie dazu nichts, was sie da gemerkt hat oder was sie misstrauisch gemacht hat. Aber sie hat gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich denke, dass sie natürlich überlegt, geht es darum, dass ich nicht, schreibt sie ja auch, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht attraktiv genug bin, dass ich nicht genügend Oberweite habe und er guckt deswegen bei anderen. Und das ist, glaube ich, der erste Punkt, wo man sie wirklich beruhigen kann. Es hat mit ihr nichts zu tun. Mhm. Er würde es auch machen, wenn sie seinem Idealbild entspricht. Er würde trotzdem gucken, weil es ist, Voyeurismus ist eine Art von Sucht. Man kann es nicht einfach so lassen. So wenig, wie man aufhören kann, Alkohol zu trinken, wenn man Alkoholiker ist. So wenig, wie man aufhören kann, Zigaretten zu rauchen, wenn man Raucher ist. So wenig kann man einfach qua Beschluss sozusagen aufhören. Und sie schreibt ja auch, er hat ihr versprochen, dass er aufhört. Und er hat es nicht geschafft. Also das deutet schon darauf hin, dass sein heimliches Gucken schon mehr ist als ja schlichte männliche Neugierde. Oder wie ist es dir gegangen, wie du das gehört hast? Hast du gedacht, na ja, gut, das machen Männer halt, weil viele Männer gucken auch mal heimlich jemanden nach oder so?
Ja, mir ist auch dieses Stichwort Voyeurismus direkt in den Kopf gekommen, weil also ich habe sozusagen auch erstmal einen Schreck bekommen. Ich finde, man hat direkt Mitgefühl für Eva. Und das ist eine ganz merkwürdige Situation, mit der man sonst so nicht konfrontiert wird. Und ich finde es interessant, dass du jetzt hier eben von Sucht sprichst. Mhm. Und sie hat ja eben auch angesprochen, ob er in eine Art von Therapie gehen soll, also um diese Sucht eben ja auch zu behandeln.
Ja, ja. Ja, also das deutet ja schon darauf hin, dass da ein gewisser Krankheitswert ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Eva das vielleicht auch schon mal entlastet. Also es klingt erstmal natürlich schlimm, aber es entlastet sie auch, weil sie kann sich jetzt erstmal rausnehmen aus dem Ganzen. Also sie ist dafür weder verantwortlich noch schuld, noch liegt es an ihrer Person. Er bringt es mit. Und meist sagt man, dass Menschen, die zum Voyeurismus neigen, dass die auf einer frühen Stufe ihrer Sexualentwicklung irgendwie stehen geblieben sind. Die Gründe sind unterschiedlich. Es kommt drauf an, vielleicht gab es irgendwie eine erotische Verführung in der Familie. Also nicht jetzt sexuellen Missbrauch, das kann es auch sein, aber das meine ich jetzt gar nicht. Also mir ist ein Klient in den Sinn gekommen, der mit einer sehr attraktiven Mutter aufgewachsen ist, die, als er so 6, 7, 8 war, sich angewöhnte, dass sie immer die Badezimmertür aufgelassen hat und ihn sozusagen indirekt eingeladen hat zum Spionieren. Mhm. Und der ihr dann so heimlich zugeguckt hat, wie sie sich anzieht, wäscht und so weiter. Also er hat sie nackt gesehen. Und der ist auch Voyeur geworden. Diese Geschichte war seine Geschichte, also das war der Auslöser für ihn. Aber es gibt sehr viele Auslöser. Das kann man jetzt nicht sagen, was jetzt bei Evas Mann der Fall war. Aber sie sagt ja auch, er hat in seiner Jugend schon schwer zu kämpfen gehabt, glaube ich, so schreibt sie, ne, mit Sexualität oder mit anderen Beziehungen. Er hat nicht viele Beziehungen oder gar keine vor ihr gehabt. Auch das deutet
wenig Erfahrung.
Auch das deutet darauf hin, dass das schon so stimmen könnte, dass er seit seiner Jugend keine oder nicht die Chance hatte zu einer guten sexuellen Entwicklung und da möglicherweise was nachholen muss. Das könnte, ja, könnte ein Hinweis darauf sein, dass da eben sich das entwickelt hat und dass deswegen auch eine therapeutische Unterstützung notwendig ist, weil er das so alleine dann auch nicht schaffen kann, auch nicht mit ihrer Hilfe und auch nicht mit noch so viel Verständnis. Oft ist es so, dass diese Menschen sich nicht zutrauen, eine, ja, ich sag mal jetzt so, erwachsene Sexualität zu leben. Dass sie sich nicht wirklich zutrauen, ein ebenbürtiger Partner zu sein im sexuellen Bereich. Oder sie trauen sich auch nicht, ihre Wünsche zu äußern. Und gehen dann eher in diese Heimlichkeit. Und vielleicht ist Sexualität auch Scham besetzt oder ja, eben auch Angst besetzt. Also du merkst, ich kann nur spekulieren, aber es ist sicherlich eine frühe Entwicklung, die sich da durchzieht. Und da braucht er Unterstützung. Und sie fragt ja auch nach Therapiemöglichkeiten. Und da wäre es ganz gut, er würde, ja, vielleicht fürs Erste, vielleicht wenn er Angst hat vor einer Therapie, das könnte ja auch sein. Es gibt auch Selbsthilfegruppen für Menschen, die irgendwelche Süchte entwickelt haben. Und da gibt es auch ganz spezielle Selbsthilfegruppen für im weitesten sexuelle Probleme. Also da könnten die beiden auch mal recherchieren, was im Umfeld an Selbsthilfegruppen geboten wird. Das war so eine Idee. Dann habe ich mir überlegt, es wäre auch ganz wichtig, wenn er zu einer Therapie geht, dass er sich einen Therapeuten sucht, der männlich ist und vielleicht sogar mehr oder weniger ausschließlich mit Männern arbeitet. Es gibt ja Therapeuten, die sich auf Männer spezialisiert haben. Dann fühlt er sich geborgen und sicher und ja, und hat nicht ein weibliches Gegenüber, was ihn vielleicht einschüchtert, Angst macht oder wie auch immer. Und es gibt natürlich auch Männergruppen. Also Selbsthilfegruppen sind ja oft gemischt, aber es gibt auch reine Männergruppen. Und auch das könnte erstmal für ihn erleichternd sein, dass er drüber reden kann mit Leuten, die ihn verstehen, weil sie ähnliche Probleme haben. Und von der Therapierichtung habe ich überlegt, wäre vielleicht auch eine Verhaltenstherapie ganz sinnvoll. Also, dass man, dass er was an die Hand kriegt, wie er Impulse, wie er mit seinen Impulsen umgeht, dass er was an die Hand kriegt, wenn er merkt, der Impuls wird sehr stark, womit er sich ablenken kann, was er an die Stelle setzen kann und so weiter und so weiter. Also, das, wenn er wirklich Hilfe will, gibt es Wege. Es gibt, Voyeurismus kann man, ja, ich würde jetzt nicht sagen heilen, aber man kann ihn so weit dämmen, dass er sozial verträglich wird. Und dass auch, er will ja ganz offensichtlich die Beziehung weiterführen. Er will die Beziehung ganz sicher nicht, er stellt die nicht in Frage.
Was ich mich gerade gefragt habe, weil du von Männergruppen sprachst, klar, er ist ein Mann, aber ist Voyeurismus allgemein eher ein Männerthema?
Richtig. Also ist vorwiegend männlich. Also eigentlich ähnlich wie Exhibitionismus, das ist das Gegenstück zum Voyeurismus, auch Männer. Also es gibt in der Literatur kaum Zahlen dazu, dass Frauen als Voyeure unterwegs sind oder als Exhibitionistinnen. Das betrifft Männer. Jetzt frage mich aber nicht, warum. Also ich könnte es jetzt gar nicht beantworten, aber es ist in der Tat so. Deswegen, Männer können sich da auch sehr gut gegenseitig unterstützen. Deswegen dieser Hinweis.
Ich musste auch an das Thema Upskirting denken, was ja gerade auch ziemlich groß ist, dass immer wieder Männer Frauen fotografieren, sozusagen unter den Rock fotografieren. Und das ist ja jetzt in Deutschland, glaube ich, seit kurzem wirklich strafbar. Und das war ja vorher gar nicht festgelegt, dass das strafbar ist.
Ja.
Und daran musste ich jetzt auch gerade denken, weil das ja wirklich auch auf jeden Fall eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist.
Ja, und es ist strafbar. Und Voyeurismus ist auch strafbar, wenn er eben die Persönlichkeitsrechte einer Person verletzt. Und wenn eine dieser Freundinnen jetzt zum Beispiel das wüsste, dass sie fotografiert worden ist, dann könnte sie ihn anzeigen und er müsste mit einer heftigen Strafe doch rechnen.
Mhm.
Ja, Gott sei Dank wird das jetzt unter Strafe gestellt. Aber das meinte ich eben vorhin, dass das zunimmt, dieses heimliche Fotografieren, weil es ja so einfach ist, dass man mit diesem Smartphone eben wunderbar fotografieren kann, ohne dass es jemand merkt. Aber eben, mir ist auch kein Fall bekannt, dass eine Frau auf die Idee gekommen ist, irgendwie die erotischen Zonen eines Mannes zu fotografieren oder überhaupt heimlich zu fotografieren.
Mhm. Was sagst du jetzt hier genau zu diesem Part, dass es ja Freunde von ihr oder von den beiden sind, die er da anschaut oder auch fotografiert? Das ist ja eigentlich nochmal sozusagen eine andere Nummer, als wenn es fremde Frauen sind.
Ja, also sie schreibt ja auch, dass er das immer schon interessiert war am Gucken, dass er anderen Frauen nachgeguckt hat oder so heimlich geguckt hat. Ich bin auch nicht ganz sicher, sie schreibt ja auch, er hat nicht nur Fotos aus dem Internet, das heißt, er hat auch Fotos aus dem Internet wahrscheinlich.
Mhm.
Aber das mit dem Freundeskreis ist natürlich nochmal eine Nummer schärfer, weil er eben da das Vertrauen eigentlich der Freunde verletzt und auch ihr Vertrauen nochmal doppelt verletzt. Ich nehme an, dass er grundsätzlich, also schaut, wenn Frauen bestimmte Merkmale haben, körperliche Merkmale, die ihm gefallen, und wenn da gerade zufällig Freundinnen im Umfeld sind, im Freundeskreis sind, die diese Kriterien erfüllen, dann ist es natürlich, dann ist er nah dran. Also dann hat er sozusagen das Objekt, die Objekte seiner Begierde vor Augen und die Gelegenheit macht Diebe, sagt man. Also die Gelegenheit macht auch Fotos. Das heißt, er kommt an die ran und er kann sehr gut heimlich fotografieren, weil man fotografiert mal die Gruppe und dann fotografiert man eben auch eben nur bestimmte Teile eines Menschen und es fällt niemanden auf. Also er fühlt sich da wohl in Sicherheit. Ich glaube übrigens nicht, dass er mit diesen Frauen Verhältnisse anfangen möchte. Sicherlich fantasiert er zu diesen Bildern. Aber es geht nicht um die konkrete Frau. Das ist auch wichtig für Eva zu wissen, dass das höchstwahrscheinlich nicht der Fall ist, dass er sich denkt, er will jetzt mit der Freundin X und der Freundin Y eine Beziehung anfangen. Das ganz sicher nicht. Ich glaube, er will mit Eva leben und er will, glaube ich auch, so wie sie schildert, diese Sucht doch wirklich in den Griff kriegen. Also er weiß ja, dass da was mit ihm nicht stimmt. Und das ist schon mal der erste Schritt, die Erkenntnis. Ich weiß, das ist nicht in Ordnung. Weil es gibt sicher auch Voyeure, die das so nicht sehen. Die sagen, macht doch Spaß, schadet ja niemanden. Aber er hat eine Erkenntnis und eine Einsicht, scheint mir. Und das ist der erste Schritt zur Veränderung.
Mhm. Und du meinst, der nächste Schritt wäre jetzt für ihn wirklich in eine Therapie nochmal zu gehen, einfach darüber auch wahrscheinlich zu sprechen und das überhaupt nochmal offen zu legen, dass das eine Form einer Sucht ist?
Ja, das ist ähnlich wie bei den anonymen Alkoholikern. Also ich glaube, es macht einfach einen wesentlichen Schritt aus, wenn man sich hinstellt und sagt, ich heiße so und so und ich bin Alkoholiker. Oder wenn ich mir hinstelle und sage, ich heiße so und so und ich bin ein Voyeur. In der Öffentlichkeit vor Menschen das zu sagen, die einem wohlgesonnen sind, oder eben vor einem Therapeuten das zu äußern, das ist hilfreich, weil versuche mich einzufühlen und ich denke, dass er sich vielleicht auch schämt. Also gerade wenn Eva diese Bilder entdeckt, er wird sich schämen, er wird verunsichert sein, er wird wirklich das Gefühl haben, dass er nicht in Ordnung ist. Und ich denke, er ist als sicher in Ordnung, aber er hat dieses Problem. Und wenn er das in den Griff kriegen möchte, dann führt kein Weg an einer wie auch immer gearteten therapeutischen Unterstützung vorbei, weil Eva schafft es nicht und es ist auch nicht ihre Aufgabe. Er schafft es alleine auch nicht Und dafür ist der Suchtbegriff hilfreich, weil er macht deutlich, es ist ernsthaft. Es ist ein ernsthaftes Problem.
Das bedeutet also, Eva geht sozusagen nochmal auf ihn zu, ermutigt ihn, diese Therapie zu machen und muss in irgendeiner gewissen Art und Weise natürlich auch warten, dass er diese Therapie eingeht und diese Sucht ein bisschen besser in den Griff kriegt. Wahrscheinlich wäre es ja schon mal geholfen, würde er auch erstmal nicht mehr diese Fotografien machen aus dem Freundeskreis.
Ja, das ist eine schrittweise Entwicklung. Aber ich würde jetzt gar nicht so vorsichtig formulieren. Ich würde Eva ermutigen, eine Grenze zu ziehen. Also sie sollte ihm deutlich machen, mir liegt viel an dir, ich möchte mit dir weiterleben, aber nicht mit diesem Problem. Und ich bleibe nur bei dir, wenn du wirklich jetzt in die Gänge kommst. Und hier sind die Möglichkeiten, die es gibt. Ich unterstütze dich dabei. Wir können gemeinsam suchen, wir können darüber sprechen. Aber wenn du nichts tust, dann werde ich überlegen, ob ich mit dir so weiterleben kann. Das entnehme ich aus dem Schreiben auch von Eva, dass sie ja unendlich auch leidet. Ich sag's mal salopp, sie sollte nicht allzu freundlich sein. Sie muss eine Grenze setzen, ihr zuliebe. Sie muss sich das zuliebe tun. Und sie kann ihn unterstützen, aber es braucht auch eine Konsequenz. Also wenn er weiß, sie duldet das alles, sie geht ja schon drüber weg und irgendwann wird sie es vergessen vielleicht, aber das zerrüttet die Beziehung. Das Vertrauen ist jetzt schon zerstört. Und wenn in einer Beziehung Vertrauen zerstört ist, dann braucht es viel, viel Mühe, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Es braucht vertrauensbildende Maßnahmen von dem, der das Vertrauen zerstört hat. Das ist in dem Fall Evas Mann. Und es braucht die Bereitschaft natürlich von Eva, ihm wieder Vertrauen zu schenken. Aber da muss er jetzt den ersten Veränderungsschritt machen und da sollte sie wirklich deutlich werden.
Ja, gut, dass du das so nochmal sagst, dass da die Grenze gezogen werden sollte.
Ja, weil ich kenne das, dass viele Frauen oft sehr freundlich sind und sehr nachsichtig und sehr einfühlsam und auch sehr vorsichtig. Und dann sagt der andere, und das war ja auch so der Fall, wie Eva schreibt, ja, ich tue ja alles, ich will mich ja verändern, ich tue ja was und so. Und dann ist wieder ganz gut, weil man endlich mal drüber geredet hat. Aber es tut sich nichts. Also Eva sollte schon überlegen, wie sie die Grenze zieht und ob sie auch Konsequenzen ziehen kann, wenn er wirklich nichts tut. Das ist hart, aber notwendig.
Danke, Ursula. Und danke, Eva, für die Frage. Hoffentlich, helfen die Ratschläge von Ursula?
Ja, das hoffe ich auch. Und ich wünsche Eva viel Kraft. Da braucht man viel Kraft, auch ein bisschen Mut, aber auch ein Stück Selbstliebe, weil sie will ja eine glückliche Beziehung führen. Und ich wünsche es ihr von Herzen, dass ihr und ihrem Mann gemeinsam was gelingt.
Ja, wir drücken die Daumen.
Ganz fest.
Danke, Ursula. Wir hören uns in 2 Wochen wieder bei der nächsten Frage.
Ja, sehr gerne. Mach's gut bis dahin. Ciao, Maxi.
Bis dann. Tschüss.
Das war der Beziehungsrat von Mit Vergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat@mitvergnügen.com. Bis bald.